Danke dem Peter Zeilinger für die Vorstellung, die kurz und bündig und auch so war, dass man sie selbst erträgt. Wenn die Latte so hoch gelegt wird, dass man den Eindruck hat, man kann nur noch darunter laufen, dann ist das auch nicht so günstig. Jetzt geht es also irgendwie aus, wenn ich das rechte Blick habe. Das Thema heute wurde schon vor längerer Zeit ausgemacht, Missbrauch der Sprache, das im Rahmen einer Serie von Veranstaltungen hier dann aufgenommen wird. Es war zunächst mir nicht ganz klar, in welche Richtung ich das treiben werde. Es ist mir das bis jetzt auch noch nicht ganz klar, weil die Frage des Sprachmissbrauchs unheimlich weit reicht von Alltagsbeobachtungen, die wir im Bereich der politischen, der wirtschaftlichen Propaganda immer am Zug sehen, wie auch im Bereich des religiösen Gebrauchs von Sprache, der sich vor allem, und damit bin ich auch in letzter Zeit mehrfach beschäftigt gewesen, in den wirklich finsteren Zeiten und Feldern des Missbrauchs innerhalb der katholischen Kirche als eine ganz wichtige Voraussetzung der Anbahnung dieses Missbrauchs deutlich geworden ist. Ich werde in diesem Zusammenhang auch einige Querverweise darauf bringen, die sich von dieser Frage der missbrauchten Sprache oder des Sprachmissbrauchs hier von selbst ergeben. Ansetzen möchte ich das eher von literarischen Beobachtungen, die sich vor allem an Elie Wiesel orientierend, der die Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau überstanden hatte und danach nicht zufällig Literat geworden ist, weil es ihm sowohl in religiöser wie auch in sprachlicher Hinsicht darum ging, eine durch politische Propaganda, die die Vernichtung ganz bestimmt kalkuliert hatte, eine Sprache ihr entgegenzusetzen, die gleichsam nach dem Tod dieser Sprache wieder möglich wird. Es gibt in seinem Romanwerk von Anfang bis zum Schluss immer wiederum auch indirekt oder manches Mal direkt mitlaufend die Frage nach Gebrauch, Missbrauch, nach dem Leben und dem Absterben von Worten. Damit rechnet er ganz bestimmt und weiß das auch an manchen Stellen nach, dass Worte genau dasselbe Geschick teilen wie Menschen. Sie kommen irgendwann zur Welt, werden gebraucht, wachsen auf, werden manches Mal missbraucht und dadurch umgebracht oder erschöpfen sich schlichtweg deshalb, weil es für sie keinen Bezug mehr in der erlebten Wirklichkeit gibt. Er hat eine Reihe von Romanen geschaffen, beginnend im Jahr 1961 mit der Romantrilogie Die Nacht zu begraben Elisha, wo dieses Thema noch nicht jetzt von der Deutlichkeit her so virulent ist, aber schon in einigen Sequenzen ganz klar wird, was Sprache anrichten kann, gerade dort, wo sie dann auch religiöse Züge annimmt. Was von diesen Beobachtungen sich dann in spätere Werke einträgt, ich mache das jetzt nicht über Elie Wiesel, sondern nehme das allgemein hin, bezieht sich darauf, dass nicht alles, was Sprache uneindeutig macht, schon Missbrauch ist. Missbrauch wird Sprache erst dann oder Sprache wird erst dann missbraucht, wenn es sich um eine bewusst gesetzte Täuschung mit sprachlichen Mitteln handelt. Und diese Täuschung darauf zielt, Menschen, die von ihr angesprochen werden, in Bann zu ziehen und auch zu verlocken. Nämlich daraufhin zu verlocken, dass sie in Dinge einwilligen oder zustimmen oder sie sogar aktiv mitmachen, die dann im Sinne einer Verführung meistens katastrophal enden. Wir finden das im Bereich der politischen Propaganda, bei Elie Wiesel ist das vor allem auf das Dritte Reich orientiert, ich werde Ihnen dann später auch noch einige Beispiele zeitgenössischer Reflexion auf diesen Sprachgebrauch zeigen, genauso wie im jüngst oder eigentlich immer auch noch zugegen seienden Sprachgebrauch, der sich im Bereich der Kirche abspielt. Auch da möchte ich Ihnen einige Beispiele geben, wo bewusst mit Immunisierung, mit Verführung gearbeitet wird, um Dinge zu stabilisieren, die in sich längst schon morsch und eigentlich dem Ende geweiht sind. Das Problem dieses Missbrauchs wird immer dort dann besonders fatal, wo aus der Verführung die Gewalttat wird und darin erfüllt sich jede Form des Missbrauchs. Der Missbrauch ist so gesehen, in der Sprache wird das auch deutlich werden, wir werden heute ein Beispiel sehen, kein Affektstück, das passiert, das unterläuft, sondern der Missbrauch dieser Form der Sprache ist geplant und wird, wie man das heute sagt, das ist auch ein Codewort, das jeder beherrscht, strategisch durchgeführt. schon, dass wir uns heute in diesem Bereich aller Planungsvorgänge einer Militärsprache bedienen. Alles, was man hier geplant hat, eine Strategie, ist für mich im Sinn des Sprachmissbrauchs schon hochverdächtig. Der Missbrauch von Sprache ist nicht immer offensichtlich, eher das Gegenteil, er schleicht sich manches Mal ein und wird sehr gut inszeniert, indem er zunächst verdeckt wird. Zum Missbrauch gehört die bewusste Tarnung und die Stellung gleichsam hinter der Position der Offensichtlichkeit, damit man sich langsam angewöhnt und irgendwann in den Zustand gerät, ihn nicht mehr als Skandal zu empfinden. Das ist wiederum sehr deutlich an allen Beispielen der politischen Propaganda, in dem wirklich nach wie vor sehr lesenswerten Werk von Viktor Klemperer, LTI, Lingua Tertii Imperii, im Reclam Verlag ist das, glaube ich, die 11. oder 12. Auflage wieder zu haben. In diesem wirklich epochalen Werk macht Klemperer sehr deutlich, wie der Missbrauch der Sprache gerade dadurch eingefädelt wird, dass fast wie im Bereich der Medizin der geistige, semantische, der sprachliche Gebrauch langsam daran gewöhnt wird, sich im Bereich der Sprache einer Brutalisierung zu weihen, die dann die späteren Untaten irgendwie hinnehmen lässt. Missbrauch also ein genau geplantes sprachliches Unternehmen, das nicht unterläuft, sondern das man will, jedenfalls von den Proponenten her gesehen. Kein Missbrauch der Sprache liegt vor, wenn die Verkehrung ihres Sinns offensichtlich ist oder mit der Verkehrung ihres Sinns auch manches Mal ironisch gespielt wird. Dafür ist das Wienerische, das den Jungen noch kaum geläufig ist, weil sie schon mehr im Berlinerisch bestimmt im Internet unterwegs sind, wenig bekannt. Solche Dinge gibt es im Wienerischen etwa, wenn man sagt, du bist mir ein richtiger Freund. Das ist kein Missbrauch, sondern das ist eine bewusste Verkehrung, die anspielt darauf, dass es offenbar zwischenmenschlich Probleme gibt. Ähnlicher Form ist der Gebrauch der Sprache, wenn man sagt, du kannst mich gern haben. Das ist die Vorstufe zu anderen Metaphern, deren man sich auch bedient, wenn nicht viele zuhören. Das weiß man genau, was das bedeutet. Hier ist kein Missbrauch am Werk, sondern hier spielt man mit der Metaphorik und den Kombinationsmöglichkeiten, die Sprache bereitstellt und die, wie man das so sagt, gleichsam hinter der Blume eine Botschaft ausrichtet, die der Mitmensch auch verträgt. Missbrauch der Sprache ist also ein bewusst kalkuliertes Geschehen, in dem Sprache herangezogen wird, um der Gewaltvorbereitung bis hin zur Vergewaltigung zu dienen. Dieser Missbrauch der Sprache setzt eine Anleihe von sprachlicher Kraft voraus, die häufig aus dem religiösen Bereich kommt. Es gibt, kann man mal allgemein sagen, keine Sprache, die dermaßen stark aufgeladen ist mit Bedeutung, wie es die religiöse Sprache ist, weil sie immer irgendwie mit Geheimnishaften und Göttlichem zu tun hat. Das Bewusstsein der Gefahr dieser, gerade der religiösen Sprache, ist biblisch hunderte Male bestätigt worden und steigt eigentlich gleich am Beginn der biblischen Überlieferung auf, wenn wir etwa Genesis 3 denken. Diese Geschichte der Versuchung bezieht sich ja indirekt auf die Verbalisierung dessen, was man weiß, auf die Sprache. Genesis 3,5 lässt die Sprache, die Schlange sprechen, die auch irgendwie altes Weisheitstier gewesen ist und hier radikal degradiert wird. Gott weiß, so spricht sie, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Der Sprachsinn, den ich hier im Hintergrund sehe, ist, dass man sprachlich gleichsam die Möglichkeit bereiten kann, sich selbst als Gott zu inszenieren und durch die Sprache den anderen das auch abzuverlangen, es zu glauben. Der Missbrauch der Sprache, gerade dort, wo sie religiös aufgeladen ist, ist markant und besonders kräftig. Das wissen wir heute aus den mehrfach nun analysierten Zusammenhängen von Sexualmissbrauch und semantisch-spirituellem Missbrauch. Ich möchte da auf eine neueste Publikation, die seit einigen Wochen heraus ist, des Tiroler Verlags hinweisen, aus, glaube ich, Ende Jänner 2020. Unter dem Titel erschienen Julia und der Wolf. Das ist eine pseudonym gehaltene Geschichte, geschrieben von einer Journalistin, die eine heute in einem Orden befindliche Frau zum Subjekt hat, die genau erzählt, wie die religiöse Sprache und ihre Aufladung, ihre Bedeutung, ihr geradezu göttlich autoritäres Gefüge einen 15-, 16-jährigen jungen Menschen, eine aufwachsende Frau, in eine Situation hineingelockt hat, aus der sie sich nicht mehr befreien konnte, weil die Sprache dieser religiösen Verführung dermaßen dicht war, dass sie ihr ausweglos gegenüberstand. Die Bereiche dann, die die Vergewaltigung betroffen haben, wurden durch den Sprachmissbrauch Schritt für Schritt über einige Monate hinweg sehr genau vorbereitet. Es ging um eine sprachlich vermittelte strategische Verlockung, gerade durch religiöse Sprache, durch religiöse Praxis, bis das unterworfene Subjekt so weit ist, dass es nicht mehr widersteht. Wendungen etwa wie "Du gehörst ganz zu mir", das hört man immer wieder, oder auch "Es ist alles gut, was wir machen", verbrennt ein Verbrechen durch semantische Verführung. Sprachmissbrauch hier religiös aufgeladen, geheiligt in der Aura von Metaphern, die uns allen allzu bekannt sind. Der Einsatz der religiösen Sprache motiviert und ermöglicht hier die nachfolgende sexuelle Perversion, indem diese sexuelle Perversion davor schon eine sprachliche Perversion, das heißt wirklich eine Verkehrung des Sprachsinns und der Absichten, vorausgesetzt hat. Nochmals also ganz klar, hier läuft es im Bereich des Sprachmissbrauchs nicht zufällig ab, sondern das sind klar kalkulierte Schritte, die gesetzt werden. Das ist eine Angelegenheit, die sich im Christentum vielleicht in einer besonders verschärften Form darstellt, weil das Christentum als eine Grundthese vertritt, dass das Wort Gottes oder manche sagen auch Gott selbst Mensch geworden ist und damit der Mensch, in dem das Wort Gottes als solches anwesend ist, auch über besondere Sprachautorität verfügt. Es war Werk mancher Kirchenväter, dass sie diese Vorstellung, die man von Christus hier irgendwie entwickelt hat im Laufe der Zeit, dann sich in ein bestimmtes Gefüge haben bringen lassen. Diese Vorstellungen also, wo man dann gemeint hat, etwa bei Irenäus sieht man das sehr deutlich, es kommt auf diese Weise zu einem wunderbaren Tausch zwischen Gott und Mensch, weil das Wort Gottes Mensch geworden ist, kann doch auch der Mensch irgendwie Gott werden. Er kann Gott werden denkend, er kann Gott werden sprechend, ihm kommen möglicherweise dann sogar auch göttliche Eigenschaften zu, in denen er sich als Göttliches offenbaren kann. Es ist jetzt nur für Spezialisten gesagt, das Stichwort der Idiomenkommunikation, das man bei Christus ja angesetzt hat, wirkt sich dann bei manchen direkt universalisierend aus. Das heißt, das, was von Gott gilt, gilt auch von Menschen und umgekehrt. Hier haben wir dann eine sehr dichte Verknotung von Gott und Mensch, die denkend sprachlich vermittelt wird. Und der Hippolyt von Rom, etwa in seinem Werk mit dem bescheidenen Titel "Widerlegung aller Häresien", am Schluss dann zu der Feststellung führt, wenn man das und das alles bedacht und mitgegangen hat, was er geschrieben hat, also es ins geistig gescheite Wort gefügt hat, dann werden wir am Ende der Tage Gott sein. Die Versuchung, Gott zu sein und sich auszudenken, dass der Mensch Gott wird, ist nach manchen alten kirchlichen Referenten eine entscheidend christliche. Diese Form der Verbindung von Gott und Mensch, des Platztausches, wird solchen, die darunter gelitten haben, sehr verdächtig. Es ist das gerade nicht die Wahrheit, sondern das, was den Missbrauch von Sprache eigentlich in seiner gefährlichen Seite offenbart. Ich komme damit zu einem ersten Text von Elie Wiesel. Es ist nicht Corona, es ist einfach der... der heisere Zustand nach einem Tag, wo man, glaube ich, zwei Vorlesungen gemacht hat und dazwischen auch viel Zeug reden muss, das völlig bedeutungslos war, aber trotzdem ein Wirbel geschlagen hat. Ja, es ist irgendwie wie bei Don Camillo und Peppone, als sich Peppone einmal aufregt, dass er schwer arbeiten muss und zu Don Camillo sagt, ihr habt es ja leicht, bei euch wird der Buckel nicht krumm, ihr arbeitet nur mit dem Mund. Das hat auch manches Mal seine Härte. Gerade jetzt, man ist mit jedem Muster verdächtig. Elie Wiesel hat dann den Schluss eines Romans aus den, glaube ich, 80er Jahren, Gezeiten des Schreibens, eine Legende gehängt, die scheinbar unverbunden zu dieser Romangeschichte steht und trotzdem so etwas wie eine Zusammenfassung, das kann man durchaus so sagen, des Terrors, des Gottspiels in dieser Geschichte ist. Er schreibt hier, eine Legende berichtet, der Mensch habe eines Tages folgendermaßen zu Gott gesprochen. Lass uns die Rollen vertauschen. Sei du Mensch und ich will Gott sein, nur eine Sekunde lang. Gott lächelte sanft und fragte, hast du keine Angst? Nein, und du? Ich habe Angst, sagte Gott. Trotzdem gab er dem Wunsch des Menschen nach und wurde Mensch. Man hört hier all diese Geschichten, die im Christentum ja laufen. Dieser nahm den Platz Gottes ein und machte unverzüglich von seiner Allmacht Gebrauch. Er weigerte sich, an seinen vorigen Platz zurückzukehren. Daher waren weder Gott noch Mensch mehr das, was sie zu sein schienen. Jahre vergingen, Jahrhunderte, vielleicht auch Ewigkeiten. Und dann plötzlich war das Drama da. Die Vergangenheit war für den einen, die Gegenwart für den anderen eine zu große Last. Da aber die Befreiung des anderen, des einen an die des anderen geknüpft war, nahmen sie ihre Zwiesprache wieder auf, deren Echo in der Nacht zu uns dringt, voll von Hass, von Reue und vor allem von unendlicher Sehnsucht. Diese kleine Legende zeigt eine Reihe von wichtigen Motiven für den Missbrauch von Sprache und seine Deutung oder auch seine Analyse. Missbrauch von Sprache, in dem Menschen sich das Gottsein aneignen, ist, wenn man von außen drauf schaut, immer von Angst begleitet. Wie immer das ist, Elie Wiesel legt das Bild als eine Existenzangst aus. Existenzangst, die dann dadurch entsteht, dass der Mensch seiner Endlichkeit gewahr wird und sie gleichzeitig irgendwie überspielen will. Er will nicht, wenn man das so sagen kann, an die finstere Wand laufen, sondern er will seine Ewigkeit irgendwie gewinnen. Es gibt dafür verschiedene Methoden, sprachliche Methoden sind eine Möglichkeit. Der Mensch ohne Angst, hier in dieser Legende, ist der Mensch, der sich als Gott inszeniert, oder man kann das direkt auch von der griechischen Mythologie her sehen, der Mensch ohne Angst will Prometheus sein. Er will die Geheimnisse des Göttlichen haben, er will sie praktizieren und er will zumindest als Halbgott von anderen anerkannt werden. Der wissende Gott ist ein altes Motiv bei den Kirchenvätern, wird hier bei Elie Wiesel zu einer entscheidenden Problemstellung, nämlich des Menschen, der seine eigene Existenzangst zwar gewahr wird, sie aber gleichzeitig überspielt. Damit kommt ein wichtiges Motiv zum Zug. Der Mensch beginnt, Gott zu ersetzen und Gott selbst sein zu wollen. Das kann durch verschiedene Formen geschehen. Bei Elie Wiesel in den Romanen findet man häufig solche, wenn man das sagen kann, Usurpatoren gestalten, die also dann wirklich Gott spielen. Und dieses Gottspiel eigentlich permanent darüber führen, dass sie andere zu Schanden machen. Also an der Vernichtung der anderen beweisen, dass sie die Götter sind, diese Leute. Darin beweist sich ja immer dieser falsche Grundzug, der zunächst sprachlich aufgebaut wird. Wir werden dann ein Beispiel sehen, dass das Gottspiel des Menschen nicht gelingt ihm gleich auf gleich stehen, sondern nur in der Unterwerfung. Damit kommt der zweite zum Zug. Der Mensch, der Gott spielt und das auch verdeutlicht, hat immer einen diktatorischen Grundzug. Und Diktatur hat immer eine ihr entsprechende brachiale Sprache, die den Missbrauch bewusst setzt und häufig aus religiösen Traditionen schöpft. Die stärksten Diktatoren waren diejenigen, die religiös irgendwie orientiert oder sogar gebildet waren, denkt an Josef Stalin, der Priesterseminarist war. Eine dritte Form, in der diese Besatzung Gottes ausgeübt wird, das hört man auch schon im Wort mit, wenn man es genau bedenkt, ist strenge Hierarchisierung. Die strenge Hierarchisierung gibt vor, dass eine bestimmte gesellschaftliche Konstruktion einen heiligen und unantastbaren Anfang hat, der unveränderlich sein muss. Man kann das jetzt gerade wiederum genau hören, wie in diesem Bereich mit Sprache sehr verdächtig operiert wird, wenn es um die Diskussion des sogenannten synodalen Wegs in Deutschland geht und man etwa die Wortmeldungen von Erzbischof Wölke hört, der dann irgendwie sagt, Christus hat eine Kirche gestiftet und uns keine Vollmacht gegeben, das irgendwie zu ändern. Er bedenkt nicht, dass Christus von dieser Kirche nicht einmal den Hauch einer Idee hatte. Die strenge Hierarchisierung ist gerade das, was es in Israel nicht gibt, weil es dort immer der Zustimmung der Gemeinde bedarf, dass irgendeiner überhaupt wirksam wird. Wir haben jetzt vor kurzem auch in der israelitischen Kultusgemeinde ein Beispiel gehabt, wo der Rabbiner irgendwie mit der Gemeinde nicht so zusammenkam, dass man weiterarbeitete. Das gibt es bei einer streng hierarchischen Ordnung so nicht, da wird von oben nach unten eingesetzt und alles ist irgendwie göttlich abgeleitet. Diese göttliche Ableitung spricht eine Sprache, die religiöse Sprachen in ihrer Offenheit im Grund instrumentalisiert und auch missbraucht. Es entsteht auf dieser Basis, die Legende macht das auch deutlich, im Letzten eine Kollision zwischen dem Gott, den man nicht hat und auch nicht verhandeln kann, und den göttlichen Ansprüchen, wie sie sprachlich vermittelt werden. Franz Werfel hatte recht, die sprachliche Blasphemie, das heißt der sprachliche Götzendienst, ist nirgendwo so stark am Zug wie in den Religionen selbst, weil sie glauben, die Mittel in der Hand zu haben, so sprechen zu können, wie Gott spricht. Elie Wiesel hat dann in dieser Legende drinnen, dass sich Gott nach dem Menschen sehnt, nach dem Menschen, der sein Geschöpf ist und nicht Gott spielt. Die Frage ist aber, wonach sehnt sich der Mensch, wenn er Gott spielt? Das wird in dieser Legende sehr sensibel offen gehalten. Wonach sehnt sich der Mensch, wenn er Gott spielt? Auch die Frage, dass sie wieder Zwiesprache aufgenommen haben, bleibt in dieser Legende irgendwie offen, nämlich die Form dieser Zwiesprache. In welcher Sprache kann die Zwiesprache zwischen Gott und seinem Besatzer gelingen? Wie spricht der sich zum Gott gemachte Menschen diesen Gott überhaupt noch an? Oder verneint er ihn? Wir wissen es nicht. Was sich daran zeigt, ist jedenfalls zumindest indirekt, dass die Sprache einer der besten Indikatoren, wenn man so will, oder Anzeiger dessen ist, was der Mensch von sich selbst oder was Menschen von sich selbst denken und wie sie sich auffassen. Für Elie Wiesel ist klar, dass die Sprache totalitär denkender Menschen eine bestimmte Form annimmt, und zwar die Form einer missbrauchten, missbrauchbaren religiösen Sprache. Dieser Missbrauch religiöser Sprache duldet keine Relativierung. Es ist auffällig hier zu sehen, dass gerade die Frage Relativierung von Sprache, im Bestimmten, ich spreche das jetzt vom eigenen Traditionsgut an, in bestimmten katholischen Kreisen geradezu das Feindbild ist. Sie kennen wahrscheinlich alle das Stichwort des Relativismus, das der resignierte Papst Benedikt immer wieder gebraucht hat, als die gleichsam semantische Gefahr, die im Katholizismus droht. Der Relativismus wurde aufgebracht vom eindeutig dem Nationalsozialismus zugeordneten Theologen wie Josef Lorz und Michael Schmaus, die just in den 30er Jahren den Relativismus mit dem Liberalismus als die entscheidenden Feinde katholischer Überlieferung sahen. Von dem, was wir bei Elie Wiesel her sehen, wäre gerade diese Form der Relativierung, der radikalen Relativierung sprachlicher Ansprüche, die Voraussetzung dafür, dass der Missbrauch der Sprache entweder nicht durchgeführt oder, wenn er durchgeführt wird, radikal depotenziert werden kann. Jede Sprache, die sich nicht relativieren lässt, ist eine Sprache, die auf den Missbrauch unmittelbar zusteuert, weil sie Sprachansprüche setzt, die letztlich Gott nur einlösen kann, nicht aber der Mensch, in welcher Position auch immer. Elie Wiesel ist für mich deshalb ein hochinteressanter Zeuge dieses Sprachmissbrauchs, weil er als Literat eine besondere Fühlung hat für das, was Sprache kann und was sie zugleich auch anrichten kann. Ich möchte nun ein Beispiel geben, Sie haben das eher auf dem, wie man das heute modern sagt, Handout, wo Sie mitlesen können. Das ist eine Szene, die ziemlich in der Mitte des Romans Der fünfte Sohn stattfindet. Der fünfte Sohn wird in diesem Roman Ariel genannt. Man weiß nicht oder lange nicht genau, gibt es ihn nicht. Man weiß auch nicht genau, lange nicht genau, wer das Ich dieses Romans ist. Das ist eine Geschichte, die man wirklich miterleben muss und dann am Schluss sie aufgehen zu sehen. Mitten in dieser Geschichte drinnen gibt es eine Szene, in der man sehr genau sehen kann, wie der aus der religiösen Tradition kommende Sprachmissbrauch tödlich wirkt. Das ist eine Szene, die in einem Konzentrationslager spielt. Es gibt dort eine Art Appell. Im Herbst finden wir uns, September, klarer Himmel, die Sonne sticht herunter, es ist Yom Kippur. Und wie die Nationalsozialisten das meistens gemacht haben, haben sie just an jüdischen Feiertagen ihre Verbrechen besonders inszeniert. Und wie hier in diesem Beispiel sprachlich in einer auch besonderen Weise in Gang gebracht. Zwei Protagonisten dieser Szene gibt es. Das eine ist der SS-Offizier Richard Lander. Die SS war ja die Organisation, die die Konzentrationslager in der Durchführung hatte. Die zweite Protagonistin ist eine hier genannte literarische Dame namens Hanna Seligson. Die beiden kommen nicht zufällig in Konfrontation. Lander steht für den Sprachgestus der Nazis, Sprachmissbrauch. Hanna Seligson steht für den Sprachgestus einer Sprache, die genau weiß, dass sie nicht göttlich ist. Das Ganze beginnt mit einer Rede, es ist eine Inszenierung, man kann das fast wie eine Art Wortgottesdienst lesen, die hier angesetzt wird. Das hat genau die Strukturen eines Ritualvorgangs, die Elie Wiesel hier nachzeichnet. Meine Damen und Herren, die Menge beugte sich wie ein einziger zusammengeschweißter Block nach vorn. Der Engel, interessant diese Metapher, die man ihm zuschreibt, hebt die Stimme. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und möchte euch um einen Gefallen bitten. Ich mag eure jüdischen Gebete sehr gern und deshalb würde es mir Freude machen, sie von euch gebetet oder noch lieber gesungen zu hören. Die Leute trauten ihren Ohren nicht. Er muss verrückt sein, denken sie. Beten, singen, hier und jetzt. Ihr scheint überrascht zu sein. Das befremdet mich, wie ich gerne zugebe. Seid ihr denn keine Juden? Und ist heute nicht Yom Kippur? Was tätet ihr, wenn ihr jetzt in der Synagoge wärt? Stellt euch vor, ihr wohnt dem Gottesdienst bei und dann... Er unterbricht sich einen Augenblick und holt tief Luft, bevor er fortfährt. Stellt euch vor, dass ich der Herr, euer Gott bin. Im ganzen Umkreis folgen Hunderte und Aberhunderte von Männern und Frauen und auch Kindern mit angehaltenem Atem der Szene. Ich habe Zeit, sagt der SS-Offizier. Das ist eine Eigenschaft Gottes, das er warten kann. Wie er habe ich viel Geduld. Er zieht sich in den Schatten zurück und setzt sich auf einen Hocker, zündet sich eine Zigarette an, blättert in einer Zeitung und schwatzt mit seinen Untergebenen, als existierten die Juden überhaupt nicht mehr. Am Himmel zieht eine Silberwolke langsam dahin. Sie löst sich auf und hängt sich an einen schwarmen Zugvögel. Ein Mann verfolgt sie mit den Augen und bricht ohnmächtig zusammen. Nun, fragt der Engel, was ist mit den Gebeten? Haben die Vögel sie mitgenommen? Nichts rührt sich. Der Offizier vertieft sich wieder in seine Zeitung. Eine Stunde vergeht. Im Gottesdienst würde man jetzt normalerweise das Morgengebet beenden, um das Musaf-Gebet anzuschließen. Plötzlich tritt eine Frau vor. Ja, Offizier, sagt sie. Er steht auf und wendet ihr das Gesicht zu. Wer seid ihr? Hanna. Ich heiße Hanna Seligson. Ich bin die Frau von Simcha Seligson. Ich höre dir zu. Willst du dein Anliegen vorbringen? Willst du mir deine Gebete aufsagen? Los, fang an. Sie richtet sich auf, nimmt eine würdevolle Haltung an, streicht mit der Hand über ihr Kleid, als wolle sie Staub wegwischen. Ich kann nicht, sagt sie schließlich. Du kannst nicht singen, kannst nicht beten. Aber warum denn? Ich kann singen und kann auch beten, Herr Offizier. Die Frauen bei uns haben etwas gelernt. Wir wohnen dem Gottesdienst bei und können die Bibel lesen. aber ich kann es nicht tun, nicht hier. Der Offizier misst sie mit seinen Blicken. Warum nicht? Ich sage dir doch, stell dir vor, dass ich der Herr, dein Gott bin. Eben deshalb, der Offizier, sie sind es nicht. Ich verstehe deine Hemmungen nicht, sagte er nach einer kurzen Pause. Ich dachte, ihr Juden betet so gern, ihr verbringt euer Leben doch mit Beten. Im Grund habt ihr doch die ganze Geschichte im Gebet durchlaufen. Das stimmt, Herr Offizier, sagt Hanna Seligson, immer noch ruhig und mit erhobenem Kopf. Beten bedeutet für einen Juden die Bekräftigung seines Glaubens, aber diese Bekräftigung hat nur Wert, wenn sie völlig frei geschieht. Es ist unsere Sache, den Gegenstand oder das Subjekt unseres Glaubens zu wählen. Glaube an Gott, ja. Glaube an unsere Vorfahren, auch das. Aber Glaube an den Tod, niemals. Der Offizier macht einen Schritt vorwärts, als wolle er sie schlagen, aber er hat sich in der Gewalt. Der Schauspieler gewinnt in ihm die Oberhand. Ich sage doch nicht zum Tod beten, sondern zu Gott beten. Und wenn ich dir nun sage, dass der Tod Gott ist? Hör mir gut zu, Judenfrau, meine Stimme ist die Stimme deines Todes. Ersticke sie mit deinen Gebeten, vielleicht wirst du dann am Leben bleiben. Niemals, sagt Hanna Seligson. Du hast es so gewollt. Dabei verneigt er sich höflich und zieht sich dorthin zurück, wo seine Untergebenen mit schussbereitem Gewehr niedergekniet haben. Die vor Bestürzung stumm gewordene Menge kommt wieder zu sich. Dann und wann sinkt ein Körper zu Boden. Die Sonne steht im Zenit und lastet schwer wie Blei. Männer und Frauen schwanken auf ihren müden Füßen, andere nicken im Stehen ein. Mit aufgerissenen Augen starren sie vor sich hin und versuchen, nicht an den glühenden Himmel, nicht an die stechende Sonne zu denken. Wer wird leben? Wer wird sterben? Diese 200 werden sterben. Bevor der Tag sich neigt, bevor noch der Neila-Gottesdienst zu Ende geht, werden alle umgebracht sein. Und der SS-Offizier Lander wird dastehen, überragt die Leichen, die vor ihm liegen, und fordert mit lauter Stimme Himmel und Erde heraus. Seht, ich habe recht gehabt, als ich euch erklärte, ich bin der Tod und bin euer Gott. Das ist eine äußerst dichte Sequenz, in der man nicht nur Ritualien, wie sie in Gottesdiensten vorkommen, bemerkt, sondern eine religiös aufgeladene Sprache, die wirklich ins Zentrum hineindringt. Man kann an dieser Stelle eine Reihe von Elementen und Momenten bewusst gesetzten Sprachmissbrauches zeigen. Ein wichtiges Element ist hier einmal, und das merkt man auch in der literarischen Darstellung, die Elie Wiesel macht, dass Worte magische Kraft haben können. Die Magie des Wortes ist ja ständig präsent. In jeder Form der Mitteilung geschieht ja durch das Wort irgendeine Auslösung eines Bannes. Am deutlichsten wirkt ja das etwa in pädagogischen Zusammenhängen. Gibt es selbst auch wie noch in der Schule unterrichten und manches Mal, wie man das nennt, disziplinieren musste, erlebt, dass die Sprache ihre eigene Magie hat, wenn sie gelingt. Wenn irgendwo Unruhe ausbrach und man war erst 2 Wochen drinnen und hat zuerst an meinem Sitzplan schauen müssen, wer da hinten sitzt, dann war die Sache schon gelaufen. Wenn ich den Namen kenne und ihn irgendwie nennen kann, dann ist das schon irgendein magischer Vorgang. Wie Werfel das einmal sehr schön im Prophetenroman gesagt hat, der Genannte ist der Gebannte. Das hat seinen tiefen Sinn und das funktioniert ja auch tatsächlich. He, da, du, dort ist überhaupt nichts. Aber wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, wie die Namen heute sind, Jennifer sage, dann ist schon jemand angesprochen. Die Magie des Wortes wirkt im Alltagsbereich immer als Aufruf, als Anruf. Was aber hier die Magie des Wortes ins wirklich Tödliche und Gefährliche treibt, ist, dass sie direkt die Kraft religiöser Sprache beansprucht und ablenkt. Das wird daran deutlich, dass Lander für sich das Gebet verlangt. Und das ist nach religiöser Tradition nichts anderes als der Vollzug der Vergöttlichung des dermaßen Angesprochenen. Anbetung ist immer das Zugeständnis, dass das Angebetete oder der Angebetete oder die Angebetete göttlich wird. Nun wissen wir, dass es in unschuldigeren Verhältnissen durchaus so zeitweilige Vergöttlichungen gibt, etwa wenn es eine frische Verliebtheit ist und irgendeiner von seiner Angebeteten spricht, dann hat das schon seinen Sinn und man kann auch darauf warten, dass diese Form der Vergöttlichung langsam wiederum verschwindet. Sie ist ja auch nicht erzwungen, sondern sie stellt sich als Faszinosum ein, das halt irgendwann dann auch durch den Alltag langsam verblasst oder sich verändert. Hier geht es ganz klar nicht um eine verblassende, sondern um eine erzwungene und aufrechterhaltene Magie des Wortes durch die Anbetung, die verlangt wird. Die Anbetung ist also nichts anderes als die in der Sprache vollzogene und hier durch den Sprachmissbrauch geforderte Anerkennung des Gottseins den anderen gegenüber. Insofern kann man sagen, ist das, was dann die Geschichte am Schluss erzählt, und es ist auffällig, dass eben Wiesel nicht erzählt, wie diese 200 hingerichtet werden. Diese Hinrichtung ist im Akt der Anbetung im Grunde schon beschlossen, weil der dermaßen zu Gott erhobene sich zum Herrn über Leben und Tod der vor ihm Stehenden macht. Ein zweites, was hier auffällt, ist die Rhetorik des sprachlichen Missbrauchs, die nochmals darauf hinweist, dass sprachlicher Missbrauch genauso wie jede andere Form des Missbrauchs eine Planung voraussetzt. Es geht um eine, und das ist in diesem Text gut nachvollziehbar, langsame Umkehr und Umwendung religiöser Bedeutung auf den Tod hin. Nämlich die Identifikation von Gott und Tod wird erst im Lauf der Zeit hervorgebracht. Und zwar dort, wo es dann wirklich um die Kollision geht. Bis dahin wird das langsam angebahnt, die Kollision erzwingt das gleichsam. Das ist ein Prozess der Anbahnung, der hier läuft und den Elie Wiesel sehr deutlich erzählt. Es geht dabei um die Umwendung traditioneller Bedeutungen. Das ist ein planungsvolles Vorgehen, das voraussetzt, dass ich auch die Kraft der religiösen Sprache kenne, um sich ihrer bedienen zu können. Daraus ergibt sich drittens, das ist eine direkte Folge, die Gebetsrichtung wird bewusst abgedreht. Gott wird durch den Capo ersetzt. Und das ist eine Tragödie besonderen Ausmaßes, die vielen Überlebenden der Shoah, soweit es sie noch gibt, immer auch auf ihre Weise nachgegangen ist. Diese Umkehrung der Gebetsrichtung weg von Gott zum Capo schafft sprachlich hergestellt eine Situation der Gottlosigkeit. Man kommt in einen Sprachkosmos hinein, in dem eine Situation entsteht, die im strengen Sinn gottlos ist. Die Hilfe, die göttliche Hilfe im KZ wird effektiv durch Sprache beseitigt. Man hat keine Transzendenz mehr. Das liest man vor allem bei Leuten, es gibt bei Elie Wiesel auch Andeutungen darauf, wenn er etwas schreibt, in die Nacht zu begraben, Elisha, dass der Effekt dieser Lagerhaltung der Inhaftierten in den KZs derjenige war, dass sie zum Magen, der begehrt hatte, und zum Tier, das fressen wollte, geworden sind. Man hat keine mitmenschliche Beziehung mehr, sondern nur noch einen unheimlichen Brand, der einen zum Tier macht. Das ist völlig transzendenzlos. Er beschreibt das dann besonders hart im Zusammenhang der jener Tage, in denen sein Vater an irgendeinem Infekt dann zugrunde geht und sagt, es gab keinen Funken der Trauer über den Vater, sondern eine fast tierische Freude darum, dass bis zur Entdeckung in der sogenannten Küche für ihn, Elie Wiesel, eine doppelte Ration dieses hundigen Futters überbleibt. Der Mensch wird in eine transzendenzlose, gottlose Welt hineingestoßen, das wird sprachlich und dann eben auch durch Praxis organisiert. Das ist eine Geschichte, die bis heute nachhängt und die mir als Theologen auch unheimliche Probleme macht, wenn man von der Rettung und dem Beistand Gottes spricht. Die Geschichte hat so viele Stellproben gezeigt, sprachlich wie real, dass ich mir mit solchen Dingen einfach unheimlich schwer tue. Die Anbetung von etwas ist viertens gesagt ein ganz klar blasphemischer Akt. Blasphemie herrscht nicht dort vor, wo ich an irgendein Kreuz eine Frau hänge, um eine Kunstgestaltung zu machen. In Innsbruck haben sie das einmal gemacht, da sind dann irgendwelche daherkommen und haben gesagt, weg damit, das ist furchtbar. Das ist nicht Blasphemie, das ist Kunst oder keine Kunst, das ist ja Aufsehen, es ist vielleicht ein Ärgernis, Blasphemie ist es nicht. Blasphemie im strengen Sinn liegt dort vor, wo der Mensch als Gott auftritt und triumphiert. Und das ist hier der Fall. Die Selbstvergottung eines Menschen ist der einzige effektive blasphemische Akt, der sprachlich, wie gesagt, sehr genau vorbereitet wird. Die blasphemische Forderung, die Richard Lander hier anstellt, ist so gesehen eigentlich die letzte Etappe des sprachlichen Missbrauchs. Hier kommt der sprachliche Missbrauch ans Ziel. Ich bin dein Gott. Und das ist genau die sprachliche Botschaft, die wir in allen Missbrauchsgeschichten heute auch aufbrechen sehen. Ich beschäftige mich zwangsläufig nun mehr damit. Es gibt bei all den Missbrauchten, die heute ihr Zeugnis niederschreiben, immer diese Stelle, an der der Vergewaltiger sich zum Gott macht und das auch sprachlich vermittelt hat. Dann funktioniert das. Sprachmissbrauch ist ein Kapitalverbrechen. Ist nicht irgendwie eine Lappalie, die man ausweichen kann, sondern sie erzeugt, weil wir sprachvermittelte Wesen sind, einen Kosmos, der, wenn er so läuft, völlig unausweichlich wird. Nochmals also das Beispiel, wir finden das heute auch in der Kirchenrhetorik, wo man wirklich manchmal das Gefühl hat, dass Hierarchen eine sprachgesteuerte Welt schaffen, die wie ein Gefängnis wirkt. Wir haben von Christus keine Ermächtigung erhalten, die von ihm gestiftete Kirche zu verändern. Punkt. Das ist eigentlich ein Grabgesang. Blasphemie also als das letzte Ziel sprachlichen Missbrauchs. Dem entspricht in dieser Geschichte des Elie Wiesel auch die Perversion des höchsten jüdischen Feiertags. Der Yom Kippur ist gleichsam die Spitze des jüdischen Jahreskreises, 10 Tage nach dem Neujahr, also man ist da irgendwo Mitte September bis Mitte Oktober im Großen und Ganzen gesagt. Der Kern des Yom Kippur ist Versöhnung. Versöhnung untereinander, Versöhnung mit Gott. Die Perversion, die hier aufgezogen wird, ihr betet doch so gern, heute ist Yom Kippur, macht genau deutlich, dass die Versöhnung überhaupt nicht frei sein kann, sondern über den Mord erzwungen wird. Die Getöteten sind völlig passiv, es gibt hier keinen Widerspruch mehr, es gibt keinen Abgleich, es gibt in dem Sinn auch keinen Shalom im Sinne des Ausgleichs, sondern es gibt nur noch Tabula Rasa. Das ist eine völlig einseitige Auffassung des Yom Kippur, eine völlige Perversion, die hier sprachlich hergestellt wird über diese zynische Form, ihr betet so gern, heute ist Yom Kippur besonders, nur so macht es. Ich bin euer Gott. Lander nimmt also so gesehen gerade die Kraft religiöser Worte auf und schlägt sich diese Kraft ausschließlich selbst zu. Es gibt keine Partnerschaft, es gibt keinen Bundesgedanken mehr, sondern es gibt nur mehr den Dominanzgedanken des totalitären Systems, der hier sprachlich vermittelt wird. Und da bin ich bei einem entscheidenden Punkt, der den Missbrauch von Sprache eben auch irgendwie offenbar macht. Missbrauch von Sprache setzt totalitäre Systeme voraus, innerhalb derer er funktioniert. Auch das ist eine Sache, die im Zusammenhang der Missbrauchsdiskussionen der letzten Jahre sehr deutlich geworden ist. Alle hermetisch abgeschlossenen Bünde und Vereine entwickeln eine spezifische Sprache, die die Verbrechen in ihnen nicht nur möglich macht, sondern zugleich auch zu verschweigen zwingt. Es gibt Schweigekartelle, die das alles decken, weil alle irgendwie beisammen sind, alle einander irgendwie verstehen und niedergehalten werden durch den Druck einer Gruppensprache, die totalitär ist und die Sprache, die man sonst spricht, bewusst missbraucht. Religiös im stärksten Fall. Die Voraussetzung solchen Sprachmissbrauchs und des darauf folgenden Gewaltmissbrauchs besteht darin, dass es angesichts dieser Gruppen eigentlich keine Außenkontrolle mehr gibt, sondern das Ganze intern abgehandelt wird. Das ist nichts anderes als radikale interne Diktatur. Und wir sind gerade, wenn man im Bereich auch des Kirchenmissbrauchs hier zu den Dokumenten ein bisschen blickt, im Bereich der katholischen Kirche noch nicht sehr weit weg von der Einschwörung auf solche totalitären Systeme. Noch im Jahr 2001 haben Johannes Paul II. Und der Chef der Glaubenskongregation kirchenintern ein Schweigegebot ausgesprochen für die kirchlichen Hierarchen, was die Frage der Missbrauchsfälle betrifft. Man müsse das intern abhandeln. Und das weiß man, wie das funktioniert, wenn man selbst Richter, Ankläger, Exekutor und Gesetzgeber ist, dann ist das unheimlich transparent, da sind sehr viele beteiligt und machen das dann offenbar. Das ist heute Gott sei Dank gebrochen, es gibt seit 1,5 Jahren hier eine öffentliche Anzeigepflicht, wenn das bekannt wird, aber das ist relativ spät gekommen und hat lange gedauert. Diese abgeschlossenen Welten erzeugen eine Sprache, die den Missbrauch der Sprache, man könnte fast sagen, negativ jetzt gesagt, kultiviert, zur Kulturform dieser Verbrechensgesinnung macht. Die Züge des Gottspiels, die Richard Lander hier in der Darstellung des Eleviso aufzeigt, sind eigentlich sehr gut ansichtig. Der gottspielende SS-Mann schlägt sich die Ewigkeit Gottes in einer sehr seltsamen Form zu und sagt, ich habe Zeit. So wie Gott warten kann, wiederum Don Camillo, da gibt es eine gute Geschichte einmal, da regt sich irgendwie Don Camillo irgendwie etwas auf und ich weiß nicht, sind sie in Russland oder da war und er klagt halt Jesus, dass die Welt so furchtbar ist und Jesus sagt sie, wir hier oben, wir haben Zeit, wir messen die Zeit nach Milliarden von Jahren. Das hilft dem Don Camillo genau überhaupt nicht. Das hilft auch denen nicht, die ihre Fristen leben. Dem Diktator hilft es. Die Geduld des Diktators ist eine missbräuchliche Form der Ewigkeit Gottes, die er in die Sprache bringt und die sich dadurch zeigt, dass die Gnadenfrist, die mit der Geduld Gottes verbunden wird, hier keine Frist der Erleichterung, sondern eine Frist der Erstreckung des Terrors wird. Es ist eine sogenannte Gnadenfrist, die den Tod hinauszögert und in dem Sinn eigentlich als eine Folter verhängt wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Grundunterscheidung zwischen Gott und dem Geschaffenen hier auch in einer perversen Form praktiziert wird. Elie Wiesel erzählt das sehr schön, wie sich dieser Pseudogott zurückzieht und irgendwie den Lässigen spielt, der Zeitung blättert, Zigarette anzündet und so tut, wie Elie Wiesel sagt, als existierten die Juden überhaupt nicht mehr. Die Vorwegnahme der Vernichtung, die in der Sprache auftaucht, wird hier in einem scheinbar sehr banalen Akt in Szene gesetzt. Die Züge des Gottspiels zeigen sich auch dadurch deutlich, dass Lander den Spitznamen Engel erhält. Das dürfte irgendwie von den NS-Leuten so gegeben worden und im KZ dann weitergetragen worden sein. Das ist eine doppelte Täuschung. Engel sind normalerweise Boten Gottes. Dieser Engel spricht eigentlich von keinem anderen mehr her, sondern er ist selbst dieser Gott. Er ist Bote und Gott selbst. Und das Zweite, er ist nicht der Bote des Lebens und des Versprechens, sondern der Bote des Untergangs und seiner Ankündigung. Als Engel ist er deshalb auch nicht brauchbar, weil die Engel üblicherweise wieder verschwinden. Sie sind sehr windige Geschöpfe, die kenntlich werden an ein paar Dingen, da kommen sie, dann gehen sie wieder. Dieser Engel will ja bleiben. Die Spitzenleistung bringt hier immer der Engel Gabriel, das gefällt mir immer, der Name ist ja schon schön. Und die Botschaft, die er dann ausrichtet, auch wenn Gabriel kommt, gibt es nachher meistens Kinder. Die Demaskierung des Sprachmissbrauchs erfolgt hier bei Elie Wiesel, man könnte jetzt sagen, weil er jüdische Schriftsteller ist, natürlich durch eine Jüdin. Das wäre aber ein ideologisches Argument. Was hier stattfindet, und das ist die entscheidende Zuspitzung, ist die Begegnung zwischen einem Glauben, der sich auf einen einzigen Gott bezieht, und einem Gott, der als solcher einziger anwesend sein will. Der deutsche KZ-Gott und der Gott Israels kommen hier in Konfrontation zueinander. Das zeigt sich daran, und da geht genau Hannah Seligson nicht mit, dass die sprachlich missbräuchlich vermittelte Anbetung des sogenannten Engels von ihr nicht akzeptiert wird. Man könnte sagen, na gut, murmeln wir irgendwas, es hört eh keiner, auch der im Himmel hört es nicht, oder wen, dann weiß er warum. Genau das nicht. Dem Sprachmissbrauch wird widerstanden durch eine klare Aufklärung der Bedeutung dessen, was Richard Lander sagt. Stell dir vor, ich bin Gott. Antwort, das ist es eben, sie sind es nicht. Klare Aufklärung der Gebetsforderung in ihrer missbräuchlich tödlichen Form von Gott Israels herkommt. Und das ist auch interessant, dass dieser Widerstand ausdrücklich gemacht wird im Namen der Bildung. Das bezieht sich ja auch auf irgendwie dieses tradierte Gefälle, das wir auch bis heute in Bereichen der Berufswelten haben, dass die Männer mehr gebildet sein müssen, weil sie irgendwie die Hauserhalter sind und die Frauen das weniger sind. Das war im Judentum, und darauf bezieht sich diese Figur der Hannah Seligson sehr deutlich, so nicht der Fall, weil die jüdischen Frauen immer Bescheid wissen mussten, wie der Haushalt religiös organisiert wird. Das geht nicht so, indem man nichts weiß, sondern da musste man sich auskennen, da musste man sich gebildet haben. Die Frauen bei uns haben etwas gelernt, das ist ein ganz wichtiger Satz. Sie haben Sprache gelernt, sie können Bibel lesen, das heißt, sie sind auch weithin des Hebräischen mächtig und haben daher die Möglichkeit, durch diese Bildung klare Unterscheidungen im Bereich der Sprache zu vollziehen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte hier. Bildungsvoraussetzung als Sprachkritik und Unterscheidung. Daher spielt es eben auch nicht mit, dass Richard Lander sagt, stell dir vor, ich bin dein Gott. Und sie drauf, eben sie sind es nicht. Klare Unterscheidung, auch angesichts des Todes. Die Identifizierung, die der Richard Lander dann als Gott und Tod anbringt, ist das, dem sie dann direkt widersteht. Die Identifizierung ist aber von Richard Lander her konsequent, weil der Tod immer dem Gottspiel nachfolgt. Wie gesagt, ich muss mir beweisen als Gott der anderen, indem ich sie zu Schanden mache, und wenn sie sie wehren, dann so, dass sie sich nicht mehr wehren können. Der finale Akt dieses Gottspiels ist also sprachlich angebahnt, wird dann gezeigt in der Lässigkeit des erhabenen Mörders, der eigentlich nicht einmal nur die Hand rührt, und 200 werden dem Tod geweiht. Die Schlussinszenierung dieses Gottes über dem Haufen von Leichen zeigt einen sehr unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem gottgewordenen Menschen und der Mordpraxis, die hier ausgeübt wird. Das ist nicht Gott, er ist aber sprachlich im Bereich dieser Semantik ein hergestellter Gott und kann sich auch darauf verlassen, dass in diesem geschlossenen Bezugssystem diese Sprache funktioniert. Man kann also an diesem wirklich furchtbaren Beispiel ganz gut sehen, dass Sprachmissbrauch nicht etwas ist, das irgendwie in der, wenn man will, jetzt sprachlichen oder intellektuellen Ebene hängen bleibt, sondern unmittelbare Auswirkungen zeitigt, die die Gewaltanwendung zum Ziel haben. Sprachmissbrauch tendiert auf Gewalt. Was kann man dagegen machen? Man könnte schweigen. Schweigen ist immer gut als Unterbrechung dessen, dass man zu viel spricht. Literatur, wie sie Elie Wiesel geschaffen hat, kann und soll auch eine sehr gute Schule sein für Steigerung von echter Sprachsensibilität. Die Sprache hat ja nicht nur mit Mitteilung zu tun, sie hat ja auch emotionale Komponenten. Man merkt das daran, wenn man etwa Immigranten in Bezug auf ihre Muttersprache reden hört. Muttersprache ist nicht ein semantisches Stück, das man halt hat und irgendwie transferiert, sondern Muttersprache ist alles das mitsamt dem Klang, der Intonation, der Empfindung des kindlichen Hörens und was dazugehört. Es gibt manche Literaten, die ihre Muttersprache im Leben lang gesucht haben, weil das ihre eigentliche Sprachsensibilität angestoßen hat, das ursprüngliche Lernen war. Diese Sprachsensibilität ist äußerst wichtig, gerade in unseren Zeiten, in denen so viel geredet und auch so viel getextet wird. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe vor kurzem gelesen, dass in den letzten 20 Jahren mehr publiziert wurde in unserem Bereich als all die Menschheitszeit davor. Das kann durchaus sein. Jeder hat einen Drucker und schmeißt irgendwas hinaus. Ich habe mir das selbst auch irgendwie schon zur Angewohnheit gemacht, dass das, was ich überhaupt nur schreibe, eigentlich eh Altpapier ist. Nicht? Man stellt es irgendwo hin und wartet, bis man es dann weghaut, weil es niemand gelesen hat, aber es war wichtig, es geschrieben zu haben. Literatur als Sprachsensor hat eine Funktion auch in Bezug auf manche Aufgaben, die sich sehr banal anhören, aber manches Mal ganz hilfreich sind. Ich möchte ein paar nennen. Denken, bevor man spricht. Das ist, wenn man das heute anschaut, unter welchem Druck öffentliches Reden stattfindet, eigentlich schon eine Kunst. Die Leute werden geschult, Phrasen zu montieren, die zwar bedeutungslos sind, aber 35 Sekunden Einschaltzeit garantieren, in der man nichts sagt und trotzdem sprachlich präsent war. Man kann in solchen Zusammenhängen eigentlich nicht mehr denken, sondern muss sprachlich funktionieren. Das ist eine Form sprachlicher Ausbeutung und ansetzenden Missbrauchs, denn solche Gespräche verführt zur Phrase. Phrase im politischen, Phrase im ökonomischen, Phrase im religiösen. Ich verstehe von mancher religiösen Menschen gut, dass sie sagen, ich kann bestimmte theologische und predigtmäßige Auslegungen nicht mehr hören. Das ist seit 20 Jahren dasselbe gestanzte, unsinnige Zeug. Ist manches Mal wirklich richtig. Entsteht auch in einer gewissen Hilflosigkeit. Ich bin froh, dass ich Theologe bin. Ich habe immer Wochen Zeit nachzudenken, was ich dann mache. Wenn ich Priester bin, habe ich zwar auch eine Wochenzeit, aber dazwischen ist so viel, dass ich nicht nachdenken kann. Und dann gibt es ein Internet und dort haben wir 17 Mal das Gleiche. Denken, bevor man spricht, ist nicht leicht, aber es ist ein Gebot, um diese Form ansetzenden Sprachmissbrauchs durch Phrasen zu unterbrechen. Das heißt zweitens auch Vermeidung von gefährlichen Phrasen. Das ist besonders in der deutschen Sprache eine wichtige Geschichte. Wir haben eine Reihe von Redewendungen, die sehr unmittelbar anknüpft an den Sprachgebrauch des NS-Staates. Da können Sie sich wiederum bei Viktor Klemperer in seinem Werk LTI Anleihen nehmen. Das ist unglaublich, auch Leute, die davon gar nichts wissen, reden das so relativ locker hin. Drittens, Sprachschulung durch Lektüre guter Literatur. Was das ist, weiß ich nicht genau, aber es hört sich gut an, ist auch schon zuvor. Eine Form der gefährlichen Phrase, aber ich hoffe mit ein bisschen einem besseren Hintersinn. Kann ich nur von mir persönlich sprechen, am liebsten ist mir Literatur, bei der es sehr langsam abgeht, weil ich Zeit habe, nachzukommen. Ich bin da irgendwie in einem alten Indianer, der, wenn man schnell vorstehen bleiben muss und dann nur warten muss, bis sein Geist nachkommt, weil der nur irgendwo hinhängt. Das hängt auch mit meinem Beruf zusammen. Ich kann das nur machen, weil ich langsam bin. Wenn ich schnell wäre, könnte ich Theologe sein. Viertens, sprachkritische Grundhaltung, die einschließt die Bereitschaft zur Relativierung und auch zur Selbstrelativierung. Das kann manches Mal skrupulös werden, es ist aber immer hilfreich. Man sollte nie dem ganz glauben, was man hört. Es ist nie göttlich, gerade dann nicht, wenn es sich als göttliches darstellt, sondern es ist, wenn es hochkommt, Versuch menschlichen Redens etwas zur Sprache zu bringen, das sich der Deutung und der Verbalisierung entzieht. Die Relativierung des Sprechens und des Hörens ist ein religiöser Grund. Ist das eine Grundhaltung. Man kann sich auch daran erinnern, dass der Aufgang der Religion Israels nicht dadurch bestand, dass man gesagt hat, die vielen Götter, die es gibt, sind klasse und wir sind auch dabei, sondern der Aufgang der Religion Israels ging eigentlich so vonstatten, dass man gesagt hat, die vielen Götter sind nichts. Und das bringt man sogar ins Gebet. Der Psalm 135 und der Psalm 115 gehören jetzt zu den liebsten Psalmen, weil die gleich mal deklarieren, dass diese Artefakte, die wir hervorgebracht haben, und ich beziehe es auf die Sprache hinein, überhaupt nicht göttlich sind, sondern manches Mal lustige, manches Mal gefährliche Gestaltungen von Menschen. Fünftens, Verweigerung einem dogmatischen Gerede gegenüber. Ich weiß, dass das, wenn man das als Theologe sagt, nicht ungefährlich ist, aber mir ist das mittlerweile schon ziemlich egal. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich nicht nur im Bereich der Überlieferung, sondern, und das sage ich hier auch bewusst, im Bereich der eigenen Körpererfahrung die Gefährlichkeit dogmatischen Redens erfahren habe und nicht vergessen kann. Dogmatisches Gerede zielt auf Gehorsam. Gehorsam, wenn er scharf gespielt wird, auf Entmündigung. Entmündigung auf die Bereitschaft, Täter oder Mittäter zu sein, weil man zuvor schon um sein eigenes Gewissen erleichtert worden ist. Das impliziert zugleich auch, dass dogmatisches Reden Ausgrenzung schafft und durch diese Ausgrenzung gerade wiederum hermetisch geschlossene Gesellschaften der Verstehenden und sich untereinander Verstehenden entstehen, die keine Toleranz nach außen hin und vor allem auch keine Akzeptanz dessen kennen, was von außen hereinkommt. Dogmatisches Gerede ist ansatzweise immer schon im Sog eines Sprachmissbrauchs befangen. Das macht es auch so schwer, dass man zwischen dogmatischen Dickköpfen irgendwie eine Art religiös-ökumenischen oder interreligiösen Dialog herstellen kann, weil jeder eh recht hat. Und dort, wo sie sich dann treffen, ist irgendwie, wenn sie sich alkoholisch etwas erleichtert haben, dann Schulterklopfen und so, na, die Welt ist trotzdem schön, wir haben uns gern. Das ist kein Dialog, sondern das ist ein Unsinn. Ausgrenzungsformeln mit dogmatischem Hintergrund sind immer ein Einfallstor des Sprachmissbrauchs. und ich kenne das auch im Bereich dann der innerkirchlichen Disziplinierung, die Menschen wirklich auch psychisch und beruflich zu Schanden macht, auf der Basis aufgetragen einer dogmatischen Selbstverständlichkeit, die einem irgendwie hinschmissen wird wie ein Fetzen. Sechstens, Vermeidung jeder Identifizierung von etwas Geschaffenem, auch den höchsten Kunstwerken, mit einem Göttlichen. Alles, was erfahrbar ist, das ist jetzt ein dogmatischer Satz, aber relativistisch, alles, was erfahrbar ist, ist geschaffen und hat als Geschaffenes allenfalls eine Spur seines Schöpfers, aber eine sehr wehende und durchaus strittige. Wir wissen es nicht. Wir können hoffen, dass der Zusammenhang besteht, aber wir können ihn nicht definieren. Achtens, wenn es richtig ist, Klarheit im Bereich des Gebets. Da bin ich bei einer wichtigen Sache, die im Christentum immer wiederum für Verwirrung sorgt, bei mir selbst auch. Wen beten wir an? Ich bin manches Mal in Gottesdiensten wirklich verwirrt, in einem Kimi aus, aber ich lasse mir das dann irgendwie sagen und weiß dann nicht genau, Fürbittgebete sind besonders anfällig. Da weiß ich nie, um wen geht es jetzt. Ist es Gott Vater oder der Christus oder ein bisschen die Maria, mit dem soll ich jetzt reden? Ich verzichte dann grundsätzlich auf die Anrede, weil man die Subjekte nicht klar sieht. Es ist eigentlich völlig eindeutig und war auch in der frühen christlichen Zeit völlig klar, wen betet man an? Gott allein. Durch wen? In der christlichen Gemeinschaft durch Christus. Im Heiligen Geist. Punkt. Mehr braucht man nicht. Es gibt ja diese trinitarischen Schlussformen, die das klar machen, aber es ist in der alten Kirche eigentlich das Gebet zu Christus kein Thema gewesen, sondern das Gebet mit Christus zu Gott. Das ist etwas anderes. Noch krasser wird das im Zusammenhang des Gebets zu Maria, da weiß ich überhaupt nicht, was das für einen Sinn hat. Und zwar wirklich nicht. Weil Maria, ich glaube schon noch, ist, dass der Konsens ein Geschöpf ist und keine Göttin. Und als Geschöpf kein Subjekt der Anbetung, sondern wiederum gemeinschaftlich mit ihr, von mir aus, zu Gott zu beten, aber das bringt man ohne sie wahrscheinlich auch zusammen. Mir hat in diesem Zusammenhang auch, das muss ich sagen, diese päpstliche Verunklärung immer wieder geärgert, die eigentlich bis heute anhält, das Schreibens und Schreiben, das manchmal wirklich gut ist, und am Schluss, damit es gut ausgeht, holen sie sich die Maria herbei und beten noch geschwind zu ihr, so wie auch jetzt in der letzten Exhortatio. Man könnte es vorher irgendwie aufhören, dann wäre es klar. Gott allein, Gebetsrede bezieht sich allein auf Gott, dort braucht es Klarheit, damit die Geschichte eben nicht lächerlich wird. Wir können Menschen nicht anbeten oder wenigen gesagt, dann nur in besonderen Bewusstseinszuständen, die vorübergehen. Das heißt nicht, dass, oder gerade das heißt nicht, dass die Verhältnisse im Religiösen relativ werden, sondern sie werden durch die Anbetung Gottes erst verbindlich. Sie werden verbindlich in Bezug auf die Stunde, in der wir stehen, in Bezug auf das, was die Stunde von uns verlangt, in Bezug aber auch darauf, dass wir das zu unterscheiden vermögen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Deshalb ist es auch wichtig, hier gegen semantische Täuschungen aufzustehen, die wir auch schon im alltäglichen Sprachgebrauch haben. Ein Satz sei ewig gültig, ist unsinnig, auch wenn er gesprochen wird. Oder ein Kunstwerk ist zeitlos, ist auch ein Blödsinn, denn ein zeitloses Kunstwerk kommt nicht in die Zeit, sondern ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Man kann sagen, ein Kunstwerk hat die Kraft, sich der jeweiligen Zeit einzupassen, zeitgerecht zu werden, dafür braucht es eine Interpretation. Oder auch die Versprechen, die man manches mehr sagt, dahinter kann man nicht mehr zurück. Es gibt in der Geschichte individuell und kollektiv eine Reihe von Stellproben, die zeigen, man kann immer dahinter zurück. Es ist viel leichter, als weiter nach vorzugehen. Eine Möglichkeit, hier herauszukommen, und damit komme ich jetzt dann hoffentlich wirklich bald zum Schluss, besteht in einer Art Sprachaskese. Ich möchte mich hier nochmals auf einen Roman von Franz Werfel beziehen. Das ist irgendwie so mein Hausgeistlicher geworden im Laufe der letzten Jahre. Jahrzehnte kann man schon sagen. Der nach einem langen Roman, der über 640 Seiten geht, über den Propheten Jeremia, dann in der Rahmengeschichte, den Protagonisten Clayton Chief, der sein Blackout hat und diese ganze Jeremia-Geschichte durcherlebt, sagen lässt, dass das Gebot der heutigen Zeit darin besteht, im Geheul der Propaganda und im Lärm, der geschlagen wird, das Wort oder die Worte zu finden, die das Innere berühren und auch wirklich inspirieren können. Denn diese Worte sind im Letzten mächtiger und bedeutsamer als der Lärm, der uns umrauscht. Der Lärm, der uns umrauscht, auch damals hat er das irgendwie schon gesagt, er hat sich noch gar nicht vorstellen können, was wir da heute erleben, macht uns gehetzt, er macht uns gestresst, wir werden zugeschüttet mit Wortlawinen, Imperativen des Müssens oder dessen, was wir überhaupt nicht dürfen. Corona ist jetzt auch so eine interessante Geschichte. Wir wissen nicht mehr wohin, aber wir sind Gejagte. Der Sprachmissbrauch ist heute eigentlich eine alltägliche Form, in der man uns versucht, durch das Tempo die Besinnung zu rauben. Eine Alternative, die sehr kritisch und trotzdem wichtig ist, ist Sprachaskese im Sinn des Schweigens, gemäß dem, was die jüdischen Väter gesagt haben in der frühen Zeit der rabbinischen Entwicklung. Schweigen ist ein Zaun um das Wort, Schweigen ein Zaun um die Weisheit. Das ist etwas ganz Wichtiges, das man heute vielleicht braucht, wirklich den Rückzug, den Abstand. Ich sehe das bei mir auch im eigenen Wohnen, nicht? Man hat irgendwie so die Automatik, man steht auf und kommt irgendwie drauf, es ist alles leise, nein, es gibt Gott sei Dank Radio und dann dreht man auf, meistens Radio Klassik, das geht mir am wenigsten auf die Nerven. Und dann spielen sie was, dann reden sie was, man hat irgendwie den Eindruck, es ist immer wieder da, man ist ständig in so einer Lärmkulisse, dann kommt man rein, dann macht man selbst einen Tag lang Wirbel, dann geht man nach Hause, dann kann man nicht schlafen, weil das alles nachklingt und ähnliche Dinge mehr. Die Askese, die im Schweigen ist, ist eine ganz wichtige Form der Unterbrechung. Wie Blaise Pascal gesagt, das ganze Unglück eines Menschen kommt daher, dass es nicht mehr aushält, allein in seinem Zimmer zu sein. Das hat er gesagt vor Radio und Internet. Das ist offenbar eine Sache, die bis heute gültig ist. Vielleicht heute mehr denn je. Ich möchte das damit schließen, dass ich Ihnen einige kurze Hinweise noch gebe, die Sie auf diesem Handout auch drauf haben. Das eine wirklich ganz wichtige, weil es auch eine Art man könnte fast sagen Sprachbeichte der deutschen Sprache ist, ist das von Viktor Klemperer, LTI. Er zeigt hier anhand von Sprachen- und Phrasenzusammenhängen, wie das nationalsozialistische System Sprache montiert und damit in ihrem Sinn missbraucht hat. Wenn man das heute liest, ist man manches Mal wirklich erschrocken darüber, wie solche Dinge in der gegenwärtigen politischen und ökonomischen Sprache wieder auftauchen. Scheinbar ist Neuschöpfung und die sind relativ alt. Wir haben hier einen sprachlichen Hintergrund, der uns wirklich geradezu in vielen Bereichen in Bann hält, den wir nicht wegbringen. Es gibt dann manche Autoren, die sagen, man muss die deutsche Sprache überhaupt neu erfinden, weil sie kontaminiert ist. Ein anderes Beispiel ist das irgendwie fortsetzend von Matthias Heine, das Buch Verbrannte Wörter, wo man es schon sehr deutlich auch im Untertitel mitbekommt, was er hier anspricht, wo wir noch reden wie die Nazis und wo nicht. Wir haben nicht mit unserer Sprache heute begonnen, sondern sie hat eine sehr bittere Erbschaft. Die Sprache des Faschismus ist etwas anderes und von Heidrun Kemper eine Studie über den Sprachgebrauch im Nationalsozialismus. Ich halte es deshalb interessant, weil der Nationalsozialismus ein deutsches Ereignis war und die deutsche Sprache bis heute, ich merke das auch in der Theologie, eine manches Mal fast krankmachende Sehnsucht nach Definition, nach Abschluss, nach Bestimmtheit hat, die irgendwie was göttlich Ewiges hat und das ich einfach nicht mehr glauben kann. Ich verspreche mich. Das ist ein bestimmtes Erbe, das wir haben. Uwe Wiesel hat das in seiner Literatur irgendwie mitgenommen, weil er das auch gehört hat, in der Jugend gehört hat, wie gesprochen wird. Ich kenne auch einige Leute, die diese Sprache noch gehört haben und mehr oder weniger Schwierigkeiten haben, heute an sie erinnert zu werden. Danke.